Mir ist gerade aufgefallen, wie wenig ich hier bin und dass ich jetzt vielleicht erst zum dritten Mal da bin. Aber ich finde es echt cool, wieder da zu sein. Es freut mich, genau, heute die Predigt machen zu dürfen. Ich möchte, dass wir uns heute gemeinsam den Propheten Jesaja anschauen. Und ich möchte es gleich vorwegnehmen, für alle, die vielleicht letzte Woche schon in Esbekamp waren, mag das heute Wiederholung sein. Aber dann ist es vielleicht eine Herausforderung, heute besonders gut zuzuhören. Vielleicht findet ihr irgendwas, was ihr beim letzten Mal übersehen habt. Vielleicht spricht Gott heute neu zu euch. Und für die, die beim letzten Mal mich nicht gehört haben, genau, möchte ich euch einladen, mit mir in Jesaja einzutauchen. Ich möchte zum Anfang beten. Vater, ich danke dir für die Zeit, die wir haben von dir, um dich kennenzulernen, um dein Wort zu studieren und nach dir zu suchen. Herr, ich möchte beten, dass du uns jetzt Weisheit schenkst, einem jeden von uns ein offenes Herz, dass wir jetzt nicht mit dem Verstand irgendwie alles ablegen oder und irgendwie, keine Ahnung, auf Sachen konzentrieren, die uns durch die Woche begleiten, sondern dass wir jetzt unser Herz für dich öffnen können, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen und dass wir deine Worte und deine Weisheit verstehen und hören können. Ich möchte beten, dass du mich benutzt als dein Sprachrohr, dass du all das, was ich sagen möchte und was von mir kommt, wegnimmst und nur deine Worte bestehen lässt. Herr, segne die Zeit, die jetzt kommt und hilf uns zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Genau, es soll um Jesaja gehen, um Jesaja Kapitel 6, also um die Berufung des Propheten. Und deswegen möchte ich am Anfang ganz kurz Kontext geben zu der Person Jesaja, wer Jesaja ist. Weil wir kennen ihn wahrscheinlich als diesen großen Propheten, der größte Prophet, wenn wir uns das Buch anschauen, mit 66 Kapiteln. Kein anderer Prophet hat so viel Text geschrieben. Nicht nur das, Jesaja ist auch der Prophet, der im Neuen Testament mit Abstand am häufigsten zitiert wird. Er ist ein Mann des Alten Testaments, der aber die ganze Bibel wirklich beeinflusst hat. Und diesen Mann kennen wir, von diesem Mann hören wir, von diesem Mann lesen wir. Aber Jesaja war nicht immer dieser Mann. Jesaja lebte in Israel. Und er lebte in einem Israel, dem es wirklich gut ging. Wir können uns die Könige anschauen, wir wissen ungefähr, wann er gelebt hat, so 750 bis 650 vor Christus. Wir wissen, welche Könige regiert haben zu seiner Zeit, so ungefähr zumindest. Und wir wissen, dass es Israel damals wirklich gut ging. Die waren eigentlich relativ reich, sorglos, hatten ihre Ressourcen im Griff, konnten für sich selber sorgen. Und es war auch sicher. Militärisch eine echte Macht hatten sie sich aufgebaut, hatten sich einen gewissen Ruf erarbeitet, waren nicht mehr die leichte Beute für die anderen Völker drumherum. In Israel hatte sich zu dem Zeitpunkt vermutlich relativ gut gelebt. Und Jesaja war nicht einfach irgendein Mann. Wir wissen nicht genau, was er von Beruf war. Wir wissen aber, dass er von Bedeutung war. Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 7, dass Jesaja ohne Probleme, ohne Audienz und ohne irgendwelche Schwierigkeiten direkt zum König gehen konnte, um mit ihm zu sprechen. Jesaja hatte irgendeine Stellung in der Gesellschaft, war irgendwie von Bedeutung. Ich weiß nicht, wenn Jesaja heute leben würde, dann würde er vermutlich in einem Land wie Deutschland leben. Ein Land, in dem es uns gut geht, wo wir grundsätzlich abgesichert sind, uns keine Sorgen um Wohlstand oder um Krieg machen müssen. Zumindest bei uns nicht. Und er wäre nicht irgendein Mann, vermutlich wäre er Minister oder ein Ratgeber, irgendein Mann mit Bedeutung, der Einfluss auf die Politik haben könnte. Das wäre Jesaja heute. Und dann kommt Gott. Und dann kommt Kapitel 6 und da möchte ich, dass wir einsteigen. Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 8 und ich möchte die zum Anfang einmal lesen. Im Todesjahr des König Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt und deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Ich liebe diese Stelle. Ich finde die so genial aus so vielen Gründen und ich hoffe, dass wir davon jetzt ein bisschen sehen können. Ich möchte das Vers für Vers von vorne ein bisschen durchgehen und einfach schauen, was uns das sagt. Vielleicht sagt es euch was anderes als mir, dann ist das auch okay. Aber ich will euch einfach erzählen, was ich dort rauslese. Und ich fange in Vers 1 an und wir steigen hier in eine Vision. Also Jesaja beschreibt hier in diesem Kapitel eine Vision, die er von Gott bekommen hat. Doch wir dürfen hier nicht uns vorstellen, dass es ein Traum wäre oder dass es irgendwas ist, was nur in seinem Kopf stattgefunden hat. Das ist kein Bild, das Gott ihm in seinen Kopf gesetzt hat. Dieses Wort sah, was in Vers 1 benutzt wird, das kann man viel besser übersetzen mit ich erlebte oder ich erfuhr. Und ganz häufig, wenn wir irgendwie Visionen aus dem Alten Testament von Propheten haben, können wir sehr viel eher davon ausgehen, dass sie das wahrhaftig erlebt haben. Dass Gott sie nicht nur in ihrem Geist verändert hat, sondern mit ihrem Leib und mit dem ganzen Sein, mit ihrem ganzen Wesen in diese Vision hineingesetzt hat. Jesaja war wahrhaftig in diesem Thronsaal. Und das ist eine geniale Vorstellung. Und deswegen fängt er hier auch ganz natürlich mit dem an, was wir, glaube ich, alle tun würden, beschreiben, was er sieht. Die Herrlichkeit Gottes in seiner Fülle beschreiben. Und genau das passiert in den ersten 4 Versen. Ja? Er kommt in diesen Tempel, in den Tempel, und er beschreibt die Seraphim, die Engel, die dort sind. Ja? Der Thronsaal, der groß ist, der herrlich ist, erfüllt es mit Gottes Präsenz. Ja? Wir lesen hier, dass sein Saum den ganzen Saal füllt. Und es fliegen Engel über ihm und die haben 6 Flügel. Und nur mit 2 davon fliegen sie wirklich. Und sie loben den Herrn. Was für eine Vorstellung ist das? Wie wahnsinnig schön und komisch muss das sein? Wie verwirrend muss das sein, wenn man sowas noch nie gesehen hatte? Denn Jesaja hat das vermutlich wirklich noch nie gesehen. Jesaja lebte nämlich nicht nur in einem Israel, wo es sich wirklich gut leben ließ, sondern auch in einem Israel, das geistlich ziemlich tot war. Anders als vielleicht die Jahre vorher, als Israel das vielleicht schon mal erlebt hatte, lebten sie hier in einer Zeit, wo sie Gott nicht mehr kannten. Sie lebten in einer Zeit, wo sie von ihm nichts mehr hörten, wo sie nicht mehr gehorsam waren den Gesetzen, die er gegeben hatte. Israel ging es so gut, dass sie ihn nicht mehr brauchten, so dachten sie. Und so kannte Jesaja Gott vermutlich auch nicht und hat noch nie seine Herrlichkeit gesehen, stand noch nie in diesem Thronsaal und hat noch nie diese Engel gesehen und ist völlig überwältigt. Und dann hört er die Engel, die rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und das singen die mit so einer Kraft, mit so einem Selbstverständnis, dass der ganze Thronsaal bebt. Und das ist ein echt komischer Vers, finde ich. Ich habe das so oft gelesen und nicht bemerkt, doch beim letzten Mal bin ich drüber gestolpert. Die Engel singen hier, dass die ganze Erde erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes. Aber wie kann das sein? Wir sind im Alten Testament und da gab es noch keine Christen, es gab die Juden. Und die Juden lebten hauptsächlich in Israel. Also wenn die etwas singen könnten, dann wäre es doch höchstens, die Herrlichkeit Gottes ist in Israel, weil dort doch sein Volk ist. Aber Israel war ja gar nicht so herrlich. Die kannten Gott nicht und sie lebten in Ungehorsam, sie lebten getrennt von ihm, also war doch auch da nicht wirklich seine Herrlichkeit. Wie können die Engel das singen? Und ich glaube, da fehlt mir Verständnis von Herrlichkeit. Wenn ich an Gottes Herrlichkeit denke oder wenn ich Gottes Herrlichkeit in Bezug auf mich überdenke, dann fällt mir auf, dass ich häufig annehme, dass ich dafür verantwortlich bin. Gott sendet uns doch nicht ohne Grund in diese Welt. Wir sind doch seine Botschafter, seine Gesandten. Wir sind seine Kinder. Wenn nicht wir, wer dann ist dafür verantwortlich, seine Herrlichkeit hinauszutragen, oder? Ist das nicht unser Auftrag? Gott zu repräsentieren, sein Licht in diese Welt zu bringen? Nun auch, klar, auch das ist unser Job. Auch wir sind dafür verantwortlich, Gottes Herrlichkeit hinauszutragen. Doch Gottes Herrlichkeit hört da lange nicht auf. Gottes Herrlichkeit ist genauso wie Gott selbst souverän und viel größer als wir selbst. Wir können ihr nichts hinzutun, wir können Gott nicht herrlicher machen, als er ist. Und genauso können wir ihm nichts wegnehmen. Wir können Gottes Herrlichkeit nichts abtun. Wenn wir kläglich versagen und scheitern, so wie Israel damals, dann ist Gottes Herrlichkeit noch immer genauso präsent. Wir finden das zum Beispiel in Römer Kapitel 1, Vers 20, wo der Schreiber des Briefes, wo Paulus ganz klar sagt, dass in jeder Faser der Natur, in alles, was von Gott geschaffen ist, in jedem Tier, in jeder Pflanze, in dem Sonnenaufgang und dem Untergang, in jedem Stern steckt Gottes Herrlichkeit. Und dazu braucht es uns so überhaupt nicht. In Amerika hat ein Pastor eine Predigt gehalten, wo es darum ging, dass wenn wir alle sterben, wenn es keine Christen mehr gibt, wenn auf der Welt nur noch Menschen leben, die Gott nicht kennen, dann könnte er sein Reich genauso bauen. Er könnte Stöcke dafür benutzen, er könnte Steine benutzen, er kann machen, was er will und es wäre perfekt. Gott braucht uns nicht, um seine Herrlichkeit in dieser Welt hinauszutragen. Und es mag vielleicht hart klingen, aber ich glaube, das ist eine unfassbare Erleichterung. Denn das nimmt mir Last, das nimmt mir Verantwortung. Ich bin nicht mehr dafür verantwortlich, Gottes Herrlichkeit hinauszutragen. Gott ist herrlich auch ohne mich und ich darf Teil dessen sein. das beschreibt auch einen großen Gott. Wie klein, wie schwach wäre unser Gott, wenn er auf uns angewiesen wäre. Wenn die Engel das hier nicht singen könnten, wenn die Engel singen müssten, Gottes Herrlichkeit ist nicht da, weil seine Repräsentanten gerade versagen, weil Israel gerade schwach ist. Wie klein wäre Gott dann? Wie unfähig? Aber das ist Gott nicht. Gott steht über uns, Gott steht über allem. Und genau deswegen können die Engel das singen. Gottes Herrlichkeit ist in der Sonne und in allem, was wir sehen. Und in den nächsten Wochen werden wir genug davon erleben können. Und ich wünsche euch, dass ihr das seht und dass ihr euch bewusst werden könnt, dass wir Teil dieser Herrlichkeit sein dürfen. Und dass Gottes Herrlichkeit unfassbar souverän ist. Und wir sie nicht einschränken können. Und dann kommt Vers 5. Vers 5 ist der Vers, wo tatsächlich Jesaja zum ersten Mal selber etwas sagt. Und deswegen lese ich den nochmal. Da sprach ich, also Jesaja, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscharen gesehen. Jesaja erkennt Gott. Jesaja sieht und schaut Gottes Herrlichkeit vermutlich zum ersten Mal und begreift etwas. Jesaja begreift seine eigene Schuld. Er sieht sein eigenes Versagen. Das ist ein Prinzip, das wir an Jesaja sehen können, das wir auf uns übertragen können, das wir auf uns übertragen müssen. Jesaja begibt sich in die Gegenwart, in die Herrlichkeit von Gott. Und dabei sieht er nicht nur Gott und seine Schönheit, seine Reinheit, sondern automatisch und zwangsläufig, unumgänglich auch sich selbst und dann sein Versagen. Wir sind geschaffen nach Gottes Ebenbild und es ist nur klar, dass wenn wir uns mit dem perfekten Vorbild vergleichen, wir erkennen, dass wir das nicht erreichen. Ja, Römer 3, Vers 23 sagt das ganz klar, wir alle haben in unserem Leben Schuld und dadurch die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir alle können diesem perfekten Vorbild Gottes nicht gerecht werden. Und genau das erkennt Jesaja hier. Jesaja sieht das. Ich finde es auch interessant, was er hier nicht sieht oder nicht erlebt. Was Gott vielleicht nicht macht. Gott geht nicht los und belehrt ihn. Gott zeigt ihm nicht seine Schuld auf, indem er ihn darauf hinweist. Gott zeigt ihm nicht all das Unheil, das Unrecht in dem Volk Israel. Gott zeigt nur sich selber, seine eigene Schönheit und Herrlichkeit. Und der Anblick eben von Gott zeigt dann auch all die Schatten auf. Das ist eine Prioritätensetzung, die wir hier sehen. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns selber zu erforschen und uns nach unserer Schuld, nach unserer Sünde zu durchsuchen oder vielleicht unsere Gemeinde, unsere Gesellschaft. Wir müssen nicht die ganze Zeit auf der Jagd sein nach dem, was wir falsch machen. Wir müssen nur Gottes Gegenwart suchen, ihn schauen, ihn erblicken. Und er wird uns dann schon zeigen, was für uns dran ist. Er wird uns zeigen, was wir sehen müssen. Und das wird uns vielleicht zerbrechen, so wie Jesaja hier. Aber da bleibt Gott nicht stehen, da hört er nicht auf. Gott geht weiter. Dann kommt nämlich Vers 6 und Vers 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Was lesen wir hier? Wir lesen hier von einem Engel, der offensichtlich in Gottes Auftrag handelt. Es ist nicht der Engel, der sich selber denkt, ich mache das jetzt. Das ist ganz klar Gott, der das hier tut. Denn wir sehen hier Sündenvergebung, Schuldvergebung und das ist etwas, was nur Gott machen kann. Aber wir sehen hier kein Jesaja, der aktiv wird. Oder? Oder seht ihr hier jemanden, der selber versucht, das Problem zu lösen? Seht ihr hier jemanden, der aufspringt und sich jetzt seiner Schuld bewusst ist und daran etwas ändern will? Ich weiß nicht, bei mir sehe ich das doch ganz oft eigentlich, wenn Gott mir mal wieder zeigt, dass ich irgendwo nicht fleißig genug bin, dass ich nicht genug Bibel lese, dass ich ungehorsam war, dass ich ein Problem in meinem Leben habe, dann mache ich mich auf den Weg und ich löse das Problem. Ich setze alles dran mit meiner Kraft, das zu beheben. Ich gehe das Problem an, ich werde aktiv. Jesaja nicht. Jesaja tut gar nichts. Jesaja versucht nichts. Jesaja fleht und bettelt auch nicht. Jesaja kniet nicht vor Gott und fleht ihn an, ihm zu vergeben. Jesaja sieht nur Gott und erkennt. Jesaja versteht nur, wer da vor ihm ist und dadurch, wer er ist. Den Rest macht Gott, weil er ihn liebt, weil er ihn sieht. Gott steht in seinem Thronsaal, erfüllt mit seiner eigenen Herrlichkeit, mit Engeln, die ihm loben. Er könnte dort sitzen und sich das anhören und um ihn fliegen seine Geschöpfe und sie bejubeln ihn und sie rufen ihm zu. Und das muss herrlich schön sein, auch für Gott. Und trotzdem sieht er diesen Mann, wie er da kniet, zerbrochen, mit kaputtem Herz. Er sieht ihn und er liebt ihn. Johannes 3, Vers 16 ist ein Vers, den die meisten von euch vielleicht kennen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, einen jeden von uns. Jeden von uns. Egal, wer da im Thronsaal sitzen würde, ob das jetzt Jesaja ist. Jesaja wird vorbereitet, Prophet zu werden. Okay, nicht jeder von uns wird Prophet. Heißt das dann, dass Gott uns nicht wiederherstellt? Nein. Egal, wer von uns in diesem Thronsaal kniet und zerbrochen ist, weil er gerade sein eigenes Leben sieht. Gott liebt jeden von uns. Weil jeder von uns Schuld in unserem Leben hat und weil wir trotzdem seine Geschöpfe sind. Wir alle brauchen diese Vergebung. Niemand von uns kann sagen, ich brauche das nicht. Ich kann mich in diesen Thronsaal stellen und bestehen. Ich kann vor Gottes Herrlichkeit kommen und sagen, ja, das ist okay so. So wie ich bin, ist gut, das können wir nicht. Wir können auch nicht sagen, ich begebe mich nicht in Gottes Herrlichkeit. Ich gehe einfach nicht in seine Gegenwart. Das ist keine Möglichkeit. Und das sehen wir zum Beispiel an Hiob. Hiob, ein Mann, von dem Gott selber sagt, er wäre der gerechteste Mann, der auf der Erde damals lebte. Und das sagt Gott zu ihm im ersten Kapitel, bevor alles passiert. Und dann 42 Kapitel später, nachdem Hiob wirklich durch alles Leid gegangen ist, das man sich vorstellen kann, muss Hiob erkennen, jetzt erst habe ich dich wirklich erkannt. Jetzt habe ich dich erst zum ersten Mal mit meinen Augen gesehen. Und die Reaktion von Hiob ist nicht, du hast recht, ich bin gerecht. Die Reaktion von Hiob ist, ich muss vergehen. Er erkennt, obwohl er der gerechteste Mann ist, wie schuldig er ist. Und das passiert auch Petrus, als er zum ersten Mal Jesus als den Herrn erkennt. Und das passiert auch Johannes, als er die Offenbarung bekommt, als sich der Engel ihm offenbart und Johannes fällt um wie tot. Und das wird wahrscheinlich auch uns so ergehen, wenn wir zum ersten Mal vor Gott stehen. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht, vielleicht hast du dich ihm noch nie gegenübergestellt, noch nie versucht, ihm zu begegnen. Und dann sage ich dir, das kann wehtun, das kann beim ersten Mal ziemlich hart sein. Doch Gott liebt dich und Gott sieht dich und Gott stellt dich wieder her. Und das ist ganz normal. Ich möchte Hebräer Kapitel 4, die Verse 12 bis 16 vorlesen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir sehen hier einen ganz klaren Unterschied. Hier wird davon gesprochen, dass wir in Freimütigkeit vor den Thron treten können. Nun, das sehe ich bei Jesaja so gar nicht. Jesaja war nicht freimütig. Heißt das jetzt, dass wir, wenn wir vor Gottes Thron stehen, nicht mehr erzittern werden? Doch, ich glaube schon. Die Bibel spricht andauernd von einer Ehrfurcht Gott gegenüber. Und das, was wir hier an Jesaja sehen, das gilt für uns genauso. Wenn wir vor Gott stehen, dann werden wir uns erkennen und unsere Schuld darin sehen. Aber wir haben einen Vorteil Jesaja gegenüber, denn Jesaja wusste nicht, was dann passiert. Jesaja kannte Gott doch nicht. Und vielleicht kennen wir Gott schon. Ich wünsche mir für euch, dass ihr Gott schon kennt. Weil dann wissen wir, was danach passiert. Was passiert, wenn wir Gott sehen, wenn wir ihn schauen. Wenn wir bereit sind, uns einzugestehen, dass wir nicht perfekt sind. Dann können wir an dem Bekenntnis festhalten, das wir von Jesus Christus haben. Dass der Sohn für uns gekommen ist, für uns gestorben ist und unsere Schuld dadurch, so wie es hier in Vers 7 steht, von uns genommen ist und gesühnt ist. Zugedeckt, bedeckt, gereinigt. Wir können vor Gott stehen. Wiederhergestellt. Ich lese noch Jesaja, den Kapitel 66, also das letzte Kapitel vom Buch Jesaja. Ich möchte darin Vers 2 lesen. Ich lese einmal von 1. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel, für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Wir können nicht vor Gott, vor seinem Wort und vor seiner Gegenwart stehen, ohne vor ihm zu erzittern. Aber Gott sagt in diesem Kapitel 66 nicht, dass wir erzittern müssen und dass nur weil wir kaputt sind und weil wir zerbrochen sind, er uns anschauen kann. Sondern dass es ganz normal ist, diese Reaktion zu haben, vor ihm zu stehen. Und dass er uns anschaut, dass er uns sieht, dass er uns in diesem Leid, in diesem Zustand nicht alleine lässt. Dass es völlig normal ist und dass jeder Mensch, der sich vor ihn stellt, diesen Zustand durchleben wird. Aber das ist gut so und er lässt uns da nicht. Und genau das können wir auch in Jesaja sehen. Wir können an Jesaja auch erkennen, dass Gott ihn nicht in diesem zerbrochenen, demütigen Zustand stehen lässt, sondern dass nach der Sündenvergebung, nach der Sühne etwas kommt. Und zwar Vers 8. Und ich höre die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Dieser Jesaja ist ein ganz anderer. Zwei Verse vorher kniet er noch, hat sich selber eingestanden, dass er vergehen müsste, dass er nicht bestehen kann, hat seine eigene Schuld gesehen und dachte, das wär's für ihn. Und hier steht er nun. Mutig, selbstbewusst, freimütig vor Gott und kann sagen: Hier bin ich, Herr, sende mich. Warum fragt Gott ihn das? Ganz am Anfang haben wir schon gesehen, dass Gottes Herrlichkeit und Gottes Plan unabhängig von uns ist. Er braucht uns nicht. Warum fragt Gott Jesaja? Er könnte es doch einfach selber machen. Und es wäre perfekt. Und wenn er es nicht selber machen will, dann könnte er seine Engel benutzen. Wir wissen, dass sie dort rumfliegen mit ihren Flügeln, die wir nicht haben. Mit ihren Kräften, die wir nicht haben. Er könnte doch seine Engel senden. Und seine Engel sind doch nichts anderes als Boten. Das ist doch die Aufgabe eines Engels. Warum fragt Gott überhaupt? Und wenn Gott schon fragt, warum glaubt Jesaja, er wäre derjenige, der das machen kann, in diesem Thronsaal, gefüllt voll Engel? Wie kann Jesaja annehmen, dass er dazu bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen? Müsste er sich das nicht alles anschauen, die ganze Situation und erkennen, da er doch gerade verstanden hat, wer er ist, müsste er da nicht erkennen, ich bin, also wenn das hier jemand nicht machen kann, diese Aufgabe, dann doch wohl ich. Jesaja kommt zu einem anderen Entschluss. Er sagt, wenn diese Aufgabe jemand machen kann, dann ich. Und ich glaube, diesen Unterschied, den müssen wir verstehen. Denn nach der Herstellung hört Gott nicht auf. Gott hat mit uns etwas vor. Gott plant etwas mit uns. Mit jedem von uns hat er etwas vor. Und das nicht, weil er auf uns angewiesen ist. Nicht, weil er uns zwingend braucht. Sondern weil er will und weil er uns liebt. Ich finde dieses Bild unfassbar schön von einem Vater, der im Garten arbeitet. Oder die Mutter, die vielleicht im Haus irgendwas macht oder kocht und dann kommen die Kinder und wollen unbedingt helfen und sind eigentlich gar keine Hilfe, weil die noch gar nicht wirklich irgendwas machen können. Aber die Eltern werden nicht sagen, nein, geh weg, du störst. Die Eltern werden das Kind mit reinnehmen. Und auch wenn es völlig nutzlos ist, wenn es tatsächlich gar nichts hilft, aber sie werden die Kinder mit reinnehmen und werden ihnen zeigen, was sie machen, werden ihnen Aufgaben geben, die vielleicht leicht sind, die sie vielleicht erledigen können. Und am Ende des Tages wird das Kind sich freuen, denn es konnte den Eltern helfen. Und so stelle ich mir das vor. Gott könnte alles perfekt ohne uns machen. Er braucht uns gar nicht. Aber wie ein Vater, der seine Kinder liebt, will er uns mit reinnehmen. Er will, dass wir Teil seines Plans sind. Das geht erst, nachdem wir wieder bereinigt worden sind. Das kann er vorher nicht machen. Deswegen muss Jesaja das durchgehen. Deswegen müssen auch wir das erleben. Aber danach will er uns benutzen. Und er gibt uns die Wahl. Er fragt, damit Jesaja den Schritt selber gehen kann. Das ist ein Wachstumsschritt, den Jesaja hier geht. Jedes Mal, wenn wir uns von uns aus dazu entscheiden, etwas zu machen, von dem wir eigentlich glauben, wir wären gar nicht dazu bereit, dann wachsen wir. Wir lernen Vertrauen in Gott, Vertrauen in uns selbst. Wir entdecken Gaben an uns. Vielleicht machen wir irgendwas zum ersten Mal, von dem wir das noch nie vorher gemacht haben. Vielleicht merken wir sind richtig gut darin. Wenn Gott dir diese Frage stellt, wen soll ich senden? Dann darfst du wissen, das ist an dich gerichtet und du kannst das. Gott lädt dich ein, einen Schritt zu gehen, weil er dich liebt. Und was ist, wenn wir das nicht können? Wenn ich gar nicht fähig dazu bin? Ich finde es interessant, dass Jesaja hier noch gar nicht wusste, wozu Gott ihn beruft. Das kommt erst später. In Vers 9 geht es dann los, bis zum Ende des Kapitels. Da wird Gott ihm dann offenbaren, welche Aufgabe Jesaja haben wird. Und ich sage euch, das war keine schöne. Gott hat ihn zum Volk Israel geschickt mit einer Botschaft. Und Gott hat ihm von vornherein gesagt, sie werden dir nicht zuhören. Und weil sie dir nicht zuhören werden, werde ich alle zerstören. Und genauso passiert's. Und zufälligerweise gefällt den Israeliten auch nicht, was Jesaja sagt. Und Jesaja wird am Ende umgebracht. Das ist keine schöne Aufgabe, die er hier bekommt. Doch das wusste er noch gar nicht, als er sich bereit dazu erklärt hat. Aber er war trotzdem fähig dazu. Gott hat ihn dazu bereit gemacht. Die letzte Querstelle, die ich dafür nehmen möchte, ist Richter Kapitel 6, wo es um Gideon geht. Gideon, ein Mann im Volke Israel zu einer anderen Zeit, wo Israel nicht so stark war, wo Israel besetzt war von Midianitern. Die haben die Israeliten unterdrückt, ausgeraubt, benutzt, gefangen gehalten. Und die Israeliten wollten frei werden. Die haben zu Gott gerufen und haben nach Freiheit gerufen und Gott hat geantwortet. Und diese Antwort möchte ich vorlesen. Ab Vers 14. Der Herr aber wandte sich zu ihm, also zu Gideon, und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter retten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich in Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Ja, Gideon war einfach ein Bauer. Er stand auf dem Feld und hat Ernte gesammelt oder das Feld beackert, als Gott zu ihm hier kommt. Kein besonderer Mann, ein kleiner Mann aus einer kleinen Familie. Und Gott schickt ihn los und Gott sagt nicht, ich werde dich mit Superkräften ausstatten. Gott sagt, geh hin mit deiner Kraft und du wirst gewinnen, weil ich mit dir bin. Wir genügen. Alles, was wir mitbringen, die Aufgabe reicht aus. Wir müssen uns nicht noch irgendwelche Fähigkeiten aneignen von irgendwo. Wir gehen mit unserer Kraft und das wird ausreichen, weil Gott mit uns ist. Das verspricht er uns. Nicht ohne Grund sagt er, in den Schwachen wird er mächtig sein. Wenn wir stark wären, wenn wir etwas machen, wo wir stark drin sind, dann erwarten wir nicht, dass Gott uns darin hilft. Auch wenn wir ihn tatsächlich brauchen. Aber wir erwarten das nicht, weil wir gut darin sind. Wenn ich zum Beispiel etwas Technisches mache, weil ich das lerne, weil ich das hoffentlich kann, dann erwarte ich nicht, dass Gott mir hilft. Doch wenn ich etwas mache, was ich vielleicht noch nie zuvor gemacht habe, worin ich eigentlich glaube, dass ich dazu nicht in der Lage bin, dann muss ich darauf vertrauen, dass Gott mir alles schenken wird, was ich brauche. Und das ist eine viel schönere Vorstellung, weil ich dann weiß, er wird mit mir sein. Und so durfte Jesaja sich auch sicher sein. Alles, was er mitbringt, ist völlig ausreichend. Den Rest wird Gott dazu tun. Und deswegen kann Jesaja sagen, ja, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, sende mich. Also was können wir von Jesaja lernen? Wir können zum einen lernen, dass Gottes Herrlichkeit unfassbar schön und groß ist und dass wir nicht die Verantwortung dafür haben, diese in dieser Welt zu verbreiten, dass wir nicht die einzige Hoffnung sind, die Gottes Reich hat. Und das ist befreiend, weil das heißt, dass wir Gott nicht klein und kaputt machen können und dass Gott groß ist. Wir lernen, dass wir vor Gott kommen müssen, um ihn zu sehen, dass wir uns in seine Gegenwart bringen müssen, dass wir ihn kennenlernen müssen, dass wir ihn erfahren müssen. Und das können wir durch Bibellesen tun, das können wir durch Gemeinschaft mit Christen tun. Gott gibt uns so viele Möglichkeiten dazu und jeder von uns hat vielleicht einen eigenen Weg dazu, aber wir müssen diesen Schritt gehen. Wir werden niemals vor Gott treten können und dann keinen Schatten in unserem Leben finden. Wir werden niemals vor Gott stehen können und perfekt sein. Aber wenn wir da sind, wird Gott uns auch niemals damit alleine lassen. Wir dürfen vor ihn treten in Freimut, weil wir wissen, was Gott für uns getan hat, dass wir schon errettet sind durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und dass unsere Schuld uns vergeben wird, vergeben ist. Und dann dürfen wir bereit sein. Nicht übermütig bereit sein, so wie Jesaja nicht übermütig bereit war, nicht selbst nach Lösungen und Auswegen gesucht hat, sondern wir dürfen bereit sein, die Aufgabe zu erfüllen, die Gott uns gibt. Gott wird uns rufen, Gott wird dich rufen, Gott wird dir eine Aufgabe geben. Vielleicht tut er das jetzt schon. Vielleicht hörst du ihn schon rufen, doch du sagst vielleicht, das kann ich nicht. Das will ich nicht, das können andere besser. Wer bin ich schon? Wer war Jesaja schon? Ein Mann auf den Knien zerbrochen, der sich und seine eigene Schuld erkannt hat. Ich möchte euch einladen zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Und ich möchte zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du gut bist, dass du groß bist, dass du über allem stehst, dass du allmächtig bist, dass du herrlich und schön bist, dass du perfekt und vollkommen bist. Ich danke dir dafür, dass wir nach deinem Ebenbild geschaffen sind und dass wir an dir immer mehr erkennen können, wie wir dir ähnlicher werden dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns damit nicht alleine lässt, sondern dass du uns das zeigst und dass du uns auch reinigst. Dass du alles tust, was getan werden muss und wir nichts anderes tun brauchen, als dich zu sehen, Herr. Ich möchte beten dafür, dass du einem jeden von uns einen Gedanken schenkst, den wir heute mit nach Hause nehmen können, der uns verändert. Ich bete darum, dass niemand unverändert nach Hause geht, dass du uns alle berührst. Ich möchte beten, dass du, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, das wegnimmst und dass du nur das bestehen lässt, was dein Wort ist und was Wahrheit ist, Herr. Ich möchte beten dafür, dass wir deine Gegenwart und deine Herrlichkeit sehen können, dass wir dich spüren können und uns in deine Gegenwart begeben können, Herr. Ich möchte beten, dass du die kommende Zeit noch segnest, dass du mit uns bist und dass du uns hilfst, jetzt gleich durch den Lobpreis, dass wir dich besser erfahren und erkennen können, Herr. Amen.
Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Ich will dir nah sein. Ich werd dir folgen. Mein ganzes Leben in dir verlieren. Ich will dir nah sein, ich werd dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Ich will dir nah sein, ich werd dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Ich will dir nah sein, ich werd dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir.